Die Show nach der Show. Als ich das Studio verlasse, ist das befreundete Ehepaar, das im Publikum die ganze Zeit über alles mitverfolgt hat, gleichfalls aufgestanden und gegangen. Ihre Kinder bleiben sitzen. Sie wollen noch Mario Barth sehen. Doch etwa ein Dutzend anderer Gäste folgen ihnen aus Protest. Und so sind in Windeseile erhebliche Lücken im Publikum entstanden, die durch anwesendes Studiopersonal so schnell wie möglich wieder gefüllt werden müssen. Für kurze Zeit wirkt das Studio ein wenig wie eine Fernsehinszenierung der Reise nach Jerusalem. Doch nur wenige Momente später sieht alles wieder so aus, als sei nichts gewesen. Mein Anwalt, der ebenso gegangen war, wartet am Studioausgang auf mich. Er schiebt mich durch die schwere Eisentüre, die von einem Mitarbeiter aufgehalten wird. Dieser bringt uns in unseren VIP-Raum. Dann lässt er uns alleine. Nachdem wir uns kurz über das Geschehene ausgetauscht haben, beschließen wir, nicht gleich nach Hause zu gehen, wie vom Aufnahmeleiter vorgeschlagen, sondern wir teilen diesem mit, dass wir nach Beendigung der Sendung sowohl Herrn Kerner als auch den Redaktionsleiter Heidemanns zu sprechen wünschen. Man verspricht uns, die Herren darüber zu informieren. Mir geht es inzwischen miserabel. Solange ich vor den laufenden Kameras saß, waren Körper und Geist ständig auf höchstem Leistungsniveau. Jetzt, wo wir in dem stillen, hermetischen Einzelraum sitzen, habe ich das Gefühl, innerlich zusammenzuklappen. Mein Herz schlägt schneller, ich spüre jeden Schlag in der oberen Halsgegend. In meinem linken Ohr pfeift es leise. Wir schauen abwechselnd auf die Uhr. Irgendwann stellt der Rechtsanwalt fest, dass die Sendung längst vorbei sein müsste. Vielleicht kommen die beiden gar nicht. Trauen sie sich nicht? Ich stehe auf und schlage vor, dass wir sie suchen gehen. Das befreundete Ehepaar, das sich inzwischen zu uns durchgefragt hatte, schließt sich an. Auf dem langen Flur kommt uns jemand vom Personal entgegen und führt uns ins inzwischen leere Studio zurück. Bis auf einige wenige Leute, die zum Kernerstab gehören, sind alle verschwunden. An seinem berühmten Schreibtisch sitzt mit gesenktem Haupt der Moderator. Auf einem der Gästestühle sein Redaktionsleiter. Beide wirken, als stünden sie unter Schock. Die geschäftige, selbstbewusste Haltung, mit der sie etwa 2 Stunden zuvor mit uns gesprochen haben, ist verflogen. »Wir mögen doch Platz nehmen«, Heidemanns weist uns einen Platz an. »Ich sitze jetzt auf Margarete Schreinemakers Stuhl, was schlimm genug ist«, der Rechtsanwalt auf jenem ganz außen, auf dem Mario Barth den ersten Teil der Sendung zugebracht hatte. Das geht ja noch. Kerner schüttelt den Kopf und murmelt, dass ihm etwas derartiges noch nicht passiert sei. Das glaube ich auch. Mein Anwalt klärt noch einige Dinge mit dem Redaktionsleiter, dann möchte ich gehen, um nicht ein weiteres Mal hinausgeworfen zu werden. Man weiß ja nie. Die Stimmung ist mies, als wir das Studio verlassen. Entschuldigt hat sich niemand. Die Aufnahmeleiterin bringt uns zum Ausgang. Inzwischen sind auch die Kinder meiner Freunde bei uns eingetroffen und wir bilden eine kleine Reisegruppe. In dem Augenblick jedoch, in dem die Kerner-Mitarbeiterin die schwere Eisentüre öffnet, um uns hinauszulassen, fällt plötzlich eine laut schreiende Horde von Fotografen und Kameraleuten über uns her, sodass sie sich schnell erschrocken wieder zustößt. Es gäbe noch weitere Ausgänge, beruhigt sie uns schnell, indem sie vorangeht und uns in einen anderen langen Gang lenkt. Ich bin aber nicht beruhigt, denn ich frage mich, wo die auf einmal alle herkommen. Was hatte das zu bedeuten? Die Aufzeichnung war gerade mal seit wenigen Minuten beendet. Als wir an der 2. Tür angekommen sind, bedeutet die junge Frau uns, an der Ecke zu warten. Vorsichtig macht sie nur einen Spalt breit auf. Und schon geht das Gewitter draußen wieder los. Es erinnert an das Gesumme und Gebrumme in einem Bienenstock. Ratlos kommt sie zurück. Doch ja, jetzt falle ihr ein, dass es etwas weiter entfernt noch eine ziemlich unbekannte Türe gäbe. Sie erklärt meiner Freundin, nennen wir sie Andrea, an welcher Stelle sie mit dem großen Bus vorfahren könne. Und wir beschließen, dass alle anderen mit ihr zum Bus gehen, ich ausgenommen. Andrea will mit dem Handy Bescheid geben, wenn sie vor der Tür angekommen sind, sodass ich mit einem Satz in den Bus springen kann. Derweil würden die Kinder einige Decken, die hinten verstaut waren, bereithalten und diese sofort über mich werfen, wenn ich eingestiegen wäre. Meine Güte, welch eine unwürdige Jagd. Dass mir das auf meine alten Tage noch passieren musste, erfüllt mich nicht gerade mit Heiterkeit. Abgesehen von dem Schock, der mir spürbar in den Gliedern sitzt. Zum Glück funktioniert der Handyempfang in diesen katakombenähnlichen Räumlichkeiten und es dauert etwa 20 Minuten, bis der private Limousinen-Express vorfährt. Achtung, sagt Andrea am Telefon, ich lenke den Wagen so, dass die Schiebetüre direkt vor euch geöffnet wird. Es sind etwa 20 Kameraleute vor der Tür. Und gerade will sie auflegen, da höre ich sie schreien, du meine Güte, die anderen haben uns auch entdeckt, jetzt kommen alle hierher. Die Aufnahmeleiterin hat die Klinke in der Hand und gibt mir ein Zeichen. Dann öffnet sie blitzschnell und ich renne raus in das Blitzlichtgewitter. Vorsichtshalber habe ich eine Jacke über den Kopf geworfen und springe mit einem flinken Satz in den Bus, der auch schon mit quietschenden Reifen abfährt. Einer der großen Jungs schiebt die Türe zu und muss dabei aufpassen, dass er nicht aus dem abfahrenden Auto fällt. Flach wie eine Briefmarke und schwer atmend liege ich auf dem Grund des Fahrzeugs. Die Mädchen verteilen die Decken über mir, während ein irrsinniges Blitzlichtgewitter den Bus in gleißendes Licht versetzt. »Ihr Stiefel! Da, ihr Stiefel ist zu sehen!« schreit eines der Mädchen entsetzt und wirft ihre Jacke auf meinen rechten Fuß. Es ist ein grässliches Gefühl und die Vorstellung, morgen in irgendeiner Zeitung ein Foto mit meinem am Boden eines Familienbusses liegenden Stiefel inklusive des dazugehörigen Beines zu sehen, ist alles andere als verlockend. »Bleib bloß unten«, befiehlt mir Andrea, »die verfolgen uns.« Die Kinder drehen sich nach hinten und kommentieren die hilflosen Verrenkungen des schreienden Medienvolkes, das sich an den Bus geheftet hat und hinter uns herrennt. »Mist«, schreit Andrea, die eigentlich für ihre guten Nerven bekannt ist, »die Ampel, sie schaltet auf Rot.« »Fahr doch einfach drüber, los«, feuern die jungen Leute sie an. Doch der Vater auf dem Beifahrersitz hat einen Streifenwagen ausgemacht. Nichts da, stehen bleiben, das fehlte uns noch. Zwar liege ich, der einstmals beliebteste TV-Star Deutschlands, Eva Herrmann, derzeit die meistverfolgte Frau Deutschlands, auf dem etwas schmuddeligen Teppichboden eines nicht ganz aktuellen Busmodells. Zwar habe ich eine grauenhafte Albtraumsendung hinter mir, habe vor kurzem meinen Job verloren und traue mich seit ungefähr 4 Wochen nicht mehr unter die Leute. Außerdem werden wir gerade umringt von gefühlten 1000 Fotografen und die Kinder schneiden ihnen Grimassen in die Kameras. Und doch, unglücklich bin ich nicht. Denn ich erlebe hier nämlich gerade die Bestätigung dessen, wofür ich da draußen seit Jahren kämpfe. Genau das, was ich so vehement verteidige. Ich erlebe den Zusammenhalt einer Familie, in der jeder nach allen Kräften mithilft, um einen seiner Sippe aus einer mehr als bescheidenen Situation zu retten. Auch wenn ich dieser Familie nicht direkt angehöre, so sind dies meine Freunde, die ihre Kinder immer in dem Gedanken des Zusammenhalts und der Verantwortung erzogen haben. Ich muss die Tränen zurückdrängen. Es sind nicht etwa Tränen der Angst, sondern ich bin dankbar dafür, wie perfekt ein solches Familiensystem auch in Krisenzeiten funktioniert. Hatten viele dieser Medienjäger überhaupt den Hauch einer Ahnung davon, worum es in unserem Menschsein in Wahrheit geht? Ich habe erhebliche Zweifel. Als die Ampel auf grün springt und wir mit Vollgas losfahren, bleiben die Paparazzi langsam hinter uns zurück. 2 Fahrzeuge verfolgen uns noch eine Weile und die Kinder dirigieren den Kurs, der uns im Zickzack durch alle möglichen Nebenstraßen führt. Fast sind sie enttäuscht, als wir beide schließlich abgehängt haben.